Ich sage jetzt mal, der Beckenrandschwimmer in mir, der Warmdusch, würde sagen, lass es. Das Leben könnte einfacher sein. Hätte ich aber dem Rat gefolgt, hätte ich viele wichtige Prozesse verpasst. Von dem her bin ich froh, kann ich nicht zu mir zurückgehen und mir das sagen. Weil ich glaube, ich hätte mir einen falschen Ratschlag gegeben.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Ich habe letztens in einem Artikel gelesen, wir sind in einer Zeit, in der Freunde rar und Therapeuten ausgebucht sind. Wann braucht man einen Coach? Wann braucht man einen Freund? Wo findet man die? Und was, wenn es einem Coach selber mal nicht gut geht? Ich bin Martin Diener und das bespreche ich mit meinem Gast Marcel Hager. Er ist Life-Coach und hilft Menschen, persönliche Blockaden zu überwinden und ihre Ziele können stecken. Selber hat er aber auch schon einen Schuh voll rausgezogen. Marcel, herzlich willkommen.
Dankeschön, Martin.
Sag zuerst ganz schnell etwas zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass Freunde rar sind und Therapeuten ausbucht. Warum ist unsere Zeit so?
Hey, das ist eine verrückte Frage, eine verrückte Geschichte. Wenn man den AXA Mental Health Report glauben will, dann haben wir einen enormen Zuwachs in den letzten 3-4 Jahren an mentalen Herausforderungen. Zum einen haben wir zu wenig Therapieplätze, Therapeuten, Coaches, Psychologen. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, durch die digitalisierte Gesellschaft, haben wir zwar 1000 Follower, vielleicht hast du 5000 Follower, aber wir haben, wenn ich an meine Kinder denke, die können ja nicht mal mit telefonieren, also ich habe super Kinder, aber telefonieren kann die heutige Jugend nicht mehr. Die können zwar schnell schreiben, die können mit 50 Leute gleichzeitig chatten, aber ein 1-zu-1 Gespräch führen, Freundschaft aufbauen, haben wir irgendein Stück weit verlernt.
Also ist die digitale Zeit daran schuld, dass es uns allen psychisch so schlecht geht? Oder hat es noch andere Indikatoren?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Indikatoren. Also ich glaube, die digitale Welt hat seinen Teil dazu beigetragen. Aber es ist natürlich nicht nur die Digitalisierung, sondern ich glaube, also mit der Digitalisierung ist das Vergleichen einfacher. Vergleichen führt in den Stress. Ich muss noch mehr machen, weil ich sehe ja dauernd Sachen, die andere besser können, schneller können, erfolgreicher sind. Ob das denn stimmt oder nicht, wissen wir ja gar nicht. Aber es kommt so schön daher und das ist nachweislich führt zu einem Stressfaktor. Also das ist sicher ein Teil Digitalisierung, aber der andere Teil ist auch unsere Geschwindigkeit in der Gesellschaft, die zugenommen hat. Und dann als Gegenpol die Ablenkung. Ja, ich mülle mich zu. Ich meine, früher, ich weiss noch, als ich 15 war, dann sind wir auf Zürich pilgert, gehen CDs hören, Mittwochnachmittag lang und haben dann nach 3 Stunden eine gekauft. Heute hast du endlos Zugang zu Film, zu Musik, zur Unterhaltung. Das ist zum einen natürlich ein Paradies und zum anderen lässt es auch dazu ein, um sich völlig zu müllen.
Ich spüre daraus heraus, vergleichen ist auch nicht so gut. Wie schaffst es du, dass du dich nicht vergleichst?
Was ich echt paradox und noch schwierig finde, ich habe alle Social Media Kanäle gelöscht, bis auf LinkedIn. Dort drauf mache ich Marketing, dort drauf poste ich.
Das ist auch ein Business Tool?
Ist ein Business Tool, aber ich selber gehe nicht schauen, was andere machen. Und ich weiss, es ist eigentlich paradox. Und es ist nicht, aber ich weiss, es tut mir nicht gut. Und gleichzeitig nutze ich das Instrument in der Hoffnung, dass die anderen machen. Genau, weiss, was ich meine.
Ja, gut, aber wenn wir jetzt zusammenfassend schon ein bisschen sagen können, der Gesellschaft geht es nicht gut, wegen der Digitalisierung, wegen der Geschwindigkeit, wegen dem Lärm, wegen dem Vergleichen, ist ja eigentlich gut für dich als Coach.
Ich weiss nicht, ob das gut ist.
Also dann hast du genug Arbeit, so meine ich es.
Ja, schöne am Coaching ist natürlich der Unterschied zu einem Psychologen oder zu einem Psychotherapeut ist, dass wir lösungsorientiert und ressourcenorientiert arbeiten und ermutigend arbeiten. Also ich arbeite grundsätzlich mit, Anführungsschlusszeichen, mit stabilen Menschen. Also ich habe jetzt grundsätzlich mit einem schweren Krankheitsbild nicht so viel zu tun, sondern ich arbeite mehr präventiv. Also das heisst, wie können wir schon genug früh Ressourcen aktivieren, Grenzen setzen, Entscheidungen fällen, sich aus toxischen Verhältnissen rausmanövrieren oder eine Strategie finden. Und das ist insofern eine befriedigende Arbeit,
Aber ich könnte mir vorstellen, das spielt auch gleich wahrscheinlich bei dir noch in die Bütze drauf ein. Ich meine, du sagst, du arbeitest mit stabilen Menschen. Wahrscheinlich hast du dann vom Prozentsatz her gleich auch unter diesen virtuell oder mutmaßlich gesunden Menschen, deren, die dann quasi auf dem Bein, auf dem psychischen Bein auch ein bisschen hinken, oder?
Ja, es schwingt natürlich mit. Also, es schwingt in unserer Gesellschaft mit, dass wir grundsätzlich ein Stück Überforderung haben. Und die haben auch wir als stabile oder haben auch den stabilen Anteil gespürt, die Herausforderung, wie gehe ich mit dem Zeitgeist um. Und deshalb ist das natürlich ein Gesprächsthema. Und gleichzeitig ist aber, auch wenn Coaching enorm populär ist und man es schon fast nicht mehr hören, ist die Überwindung vom Einzelnen doch immer noch eine Hürde, zum sagen, ich nehme Hilfe in Anspruch. Also das bleibt.
Du hast im Coaching-Bereich hast du schon ganz einen Haufen Sachen gemacht. Was alles?
Ja, vom klassischen Einzelcoaching, Teamcoaching selbstverständlich. Ich bilde aus zum Coach, bei Coaching Plus bis hin zum betrieblichen Mentor. Etwas von meinen liebsten Sachen ist, letztes Jahr war ich in Sardinien eine Woche mit Schluchtenwanderung, mit Abseilen. Dieses Jahr gehen wir auf Mallorca mit Trailrunning. Und das immer verbunden, Bewegung, Fokus, Stille, eigene Lebensrhythmen, eigene Lebenstempo wahrnehmen, Zeit haben in der Bewegung für Gespräche. Das ist etwas, wo ich liebe. Ich sage es mal, im 1-2-Setting, im Raum hinein, bin ich ein Stück limitiert. Also ich habe die Methode vom Gespräch, ich habe vielleicht noch die Methode von der Visualisierung und, oder vom Embodiment, aber ich bin beschränkt in ein paar Quadratmeter. Draussen, nur schon alleine mit dem nebeneinander herlaufen. Also das Wort Coach kommt von Kutsche ursprünglich. Man hockt zusammen auf der Kutsche, macht einen Wegabschnitt. Das kommt dem Wort viel näher. Zusammen draussen unterwegs sind, man schaut in die gleiche Richtung, man fokussiert sich vielleicht auf den nächsten Schritt, auch im übertragenen Sinn, und kommt so in Gespräche rein, in tiefe Lebensmuster rein. Das begeistert mich. Ja, also sprich, wenn wir jetzt da bis hin auf Grönland sind wir schon gegangen, wirklich in die Abgeschiedenheit, in die Wildnis, offline, um diesen inneren Stimme auf die Spur zu kommen.
Warum kann man dann besser gecoacht werden, an einem Feuerchen zu, wieder irgendwo in einem Büro?
Ja, oder? Nein, das ist eine gute Frage. Ich hänge gerade am Wort gecoacht werden, weil ich grundsätzlich das niemandem überstülpen will, sondern eigentlich will ich meinen Job überflüssig machen. Die Eingangsfrage ist, warum haben wir weniger Freunde? Viel stärker wäre es, wir würden wieder lernen, miteinander reden, weil das ist das Natürlichste von der Welt, mit einem Freund, mit einer Freundin zusammen einen Weg gehen oder zusammen als Feuer sitzen, ein Bier aufmachen und Leben teilen. Ja. Warum das draussen einfacher geht als drinnen, ist vielleicht die natürlichen Umstände. Es führt uns zurück in natürliche Umstände rein, wo wir ein Stück weit verloren haben. Also, wenn ich in die Stadt wohne, im Winter mit dem Lift ins Parkhaus fahre, mit dem Auto an den Arbeitsplatz und ich nie draussen bin, ist das unnatürlich. Wir haben ein Stück Natürlichkeit verloren und draussen in der Natur, die ganzen die Umstände von der Natur geben den Zugang zu der inneren Welt einfacher, als wenn ich in einem unnatürlichen Setting bin.
Warum bei dir grundsätzlich das Bedürfnis oder die Freude am Coachen?
Mich begeistert es, in die Tiefe zu gehen. Mich begeistert es, das Menschsein besser zu verstehen, im Wissen. Je älter ich werde, merke ich, wie komplex das ist. Körper, Geist und Seele, alles hängt miteinander zusammen. Aber ein gewisses Wissen darüber hilft, einfach mit Lebensumständen besser umzugehen. Ich liebe es, Menschen zu ermutigen und helfen, in die eigene Reflexion hineinzukommen. Mutig zu sein, mutig Schritte zu wagen.
Aber woher kommt das? Also bist du selber ermutigt worden? Bist du selber gut angewiesen worden fürs Leben? Oder eben nicht? Weißt du, dass du es jetzt
ja, machen? Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich komme ich aus einer Unternehmerfamilie. Wir haben geschafft, so. Mein erstes Lehrjahr, als ich 16 war, ist mir ein Stück Welt zusammengebrochen. Und ich merke, ist das alles? Und geht es jetzt um das, dass ich jetzt einfach schaffe und lebe? Und ich habe gerade in der ersten Lehrzeitphase extrem viel reflektiert. Dann nach der Lehre eine neuropsychologische Ausbildung gemacht.
Was?
individualpsychologische Ausbildung. Und ich bin mit Abstand der Jüngste gewesen. Also ich, mit 20 Jahren Abstand der Jüngste. Und ich weiss nicht, ich hatte irgendwo eine Faszination von jung auf gehabt, nicht einfach mitzuleben, sondern können mitwirken oder können etwas in die Hand nehmen.
Ich will nochmal auf das Thema Freundschaft zu reden kommen. Warum können wir es denn nicht mehr? Du hast schon ein paar Sachen gesagt, aber warum können wir es nicht? Oder vielleicht anders gefragt, wie können wir das wieder lernen? Wie müssen wir das wieder entdecken?
Also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Wie gesagt, nur uns Jungen haben ein Stück weit verlernt mit der ganzen Zumüllung von der Digitalisierung. Wir Älteren, was ich einfach merke, so die normale Veränderungskurve, die U-Kurve, wo man sagt, im Leben zwischen 40 und 50 haben wir die meiste Verantwortung. Wir haben Karriere gemacht, wir haben vielleicht ein Häuschen gekauft, wir haben vielleicht 3 Kinder, sagen wir mal. Die kommen alle in diesem Alter irgendwo in die Oberstufe, in die Lehre, ins Gymi. Die Anforderungen sind enorm hoch. Dann kommen die ganzen Midlife-Crisis-Geschichten, dann kommen eigene Erschöpfung dazu. Und in dem Innen, in dieser grossen Überforderung, die wir noch in der Gesellschaft haben, die eigene Überforderung in dieser Lebensmitte, mit denen, all diesen Anforderungen, führen oft eines, ich sage jetzt mal, in ein zweidimensionales Bild, die eine Seite gegen aussen das Bild wahren und gegen innen erschöpft sein. Und dann ist es ein Stück weit auch Scham. Dann hat man das Gefühl, alle anderen geht's gut, wie jeder tut ja seine Fassade gegen aussen schön behalten. Man hat das Gefühl, alle anderen geht's gut, aber ich selber bin gerade überfordert in dieser Phase. Und Scham führt zur Einsamkeit, führt in die Distanz. Und das fördert natürlich dann noch das Alleinsein. Insofern glaube ich, ein Schlüssel ist Authentizität. Also der Mut hat zum ehrlich sein, der Mut zum sagen, hey, ich bin überfordert. Ich brauche im Fall gerade Hilfe. Also gerade letzte Woche mit einer Freundin geredet, wo das Gefühl hatte, ihr geht es super. Und dann erzählt sie mir einfach von einem schweren Rucksack, den sie trägt. Und ich sage, warum? Leute ist nicht an. Ja, ich will es alleine arbeiten. Mhm. Wie oft höre ich das? Ich muss es und ich will es. Nicht nur Männer, auch Frauen. Oder letztes Jahr haben wir Freunde angerufen, wie geht's? Und dann sagen wir am Telefon, es geht mir blendend. Und nach 5 Minuten jammerte, wie schwierig das Leben ist. Ich sage, warum sagst du mir nicht von Anfang an, dass es gerade herausfordernd ist? Es würde mich nicht gerade in Minderwert bringen, weil ich finde es gerade herausfordernd. Ja? Aber wenn man dann dauernd von anderen hört, jo, das Leben ist super, es ist glanzvoll, es ist perfekt, und du selber bist ehrlich mit dir und merkst, hey, ich bin gerade überfordert, dann führt das in die Distanz. Aber wenn man viel mehr den Mut hätte, zu sagen, hey, ich bin gerade herausgefordert, ich brauche dich gerade, ich brauche gerade ein Gespräch, oder ich brauche einfach gerade eine Ermutigung, oder ich brauche, dass wir zusammen wieder mal lachen, ein Bier trinken, das würde verbinden.
Marcel, du bist ja aktuell gerade in einer Auszeit.
Ja.
Warum?
Ich habe 2 Monate ein Sabbatical genommen. Ich habe 5 Jahre hinter mir, die haben mich enorm herausgefordert. Mit Firmenübernahmen, also das Ausbildungsinstitut übernommen, neben der Coaching-Firma, die ich habe. Wir haben das vergrößert, wir haben es verbreitert. Das hat sehr viel Energie gekostet. Das ist sowohl super, sehr gut, aber ich habe gemerkt, nach einer gewissen Transformationsphase, selber hinzuschauen, zu reflektieren, wie bin ich? Ich bin ein Pionier, ein Aufbauer. Also ich liebe etwas zu nehmen und etwas daraus zu machen oder etwas von Null aufzubauen. Ich sage so, in diesem Projekt ist eine grosse Geschichte gewesen. Die hat mich neben dem, eben, dass ich zwischen 40 und 50 bin, mich überfordert. Ich bin in diesen 5 Jahren immer wieder über die Grenzen gelaufen und letztes Jahr hingeschaut und geschaut, wo kann ich Grenzen ziehen. Also das Thema Potenzial und Grenzen ist mir wichtig geworden, zu merken, okay, ich bin ein Pionier, ich bin ein Aufbauer, aber ich bin nicht jemand, der etwas 10, 15 Jahre lang kann führen, kann leiten. Und das hat einen Prozess in Gang gesetzt, wo ich gesagt habe, ich brauche Leute an meiner Seite, die das können. Und ich habe mich dann mit dem Einverständnis von meinem Geschäftspartner quasi entlassen. Es stimmt nicht ganz. Ich bin noch Mitinhaber und ich bleibe Dozent bei Coaching Plus, aber ich habe die Geschäftsführung abgegeben. Aus dem Grund aus, viel mich das überfordert. Ich bin jemand, ich tue gerne begeistern, ich tue gerne weitergehen, ich tue gerne eben etwas aufbauen. Aber dann das Schiff zu lenken oder das Schiff die nächsten 10 Jahre zu steuern, das macht mich unbeweglich. Und wenn wir schon beim Bildschiff bleiben, ich bin eher ein Katamaran, schnell, wendig, mal dort, mal da. Und dann gemerkt, das engt mich ein und nimmt mir die ganze Luft. Und von dem her sind wir einen längeren Prozess gegangen, wo mich das enorm viel Mut kostet, zu sagen, hey, das kann ich nicht. Darf ich bitte einen Rollenwechsel haben? Ja, und gemerkt, wie wichtig dass das ist, auch können sagen, das kann ich und das kann ich nicht. Und das gehört genauso zum Thema Überforderung. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen zu lange Sachen machen, die wir nicht können. Das nur zum Aussen ein Bild zu wahren, ja. Im Endeffekt interessiert es überhaupt niemand, ob ich Geschäftsführer bin oder nicht. Sondern wenn ich als Dozent kann Menschen begeistern und begleiten, dann kann ich meinen Beitrag leisten. Und gleichzeitig habe ich aber wieder Energie und Zeit für andere Sachen.
Du hast vorher gesagt, es ist egal, ob ich Geschäftsführer bin oder nicht. Aber das stimmt doch für uns Männer nicht. Wir wollen Chef sein, wir wollen wichtig sein, wir wollen gross sein.
Und greift, ja, greift, nein. Hey, ich bin jetzt 20 Jahre lang gesäckelt. Und durch die letzten 5 Jahre mit einer Lebensmittelkrise haben sich Werte verschoben. Und wenn der Wert von außen kommt, ja, dann muss so eine Fassade aufrecht behalten. Aber das füllt nicht. Also ich würde sagen, ich habe unter Schmerzen Stück verstanden, ich sage nicht voll verstanden, aber Stück verstanden, Erfolg, Ansehen, Geld. Es füllt nicht. Es langt nicht. Und von dem her ist der Preis, so einen Titel zu tragen, zu hoch für das, dass in eine Krankheit kannst reinrutschen oder überfordert bist, anstatt zu sagen, hey, das sind meine Grenzen, ich habe anderes Potenzial.
Aber du kommst ja dann auch in einen Teufelskreis hier. Ich meine, wenn die finanzielle Last, wo du auch mit dieser Übernahme von Coaching Plus recht viel dir aufgebürdet hast, du hast halt doch ein bisschen Reputation, Ansehen.
Ja.
Wie schwierig ist es zum Herstellen zu sagen, ich habe zu grosse Schuhe an, ich habe zu grosse Hosen, also du weißt, was ich meine.
Ja.
Wie schwierig ist es?
Es ist ein schmerzhafter Weg gewesen, vor allem also sich selber das einzugestehen ist das eine, aber schwieriger ist dann, es hat ja immer ein System. Also zum einen ist meine Familie, das andere ist mein Geschäftspartner, seine Familie, da ist ja viel im Spiel. Und dort ehrlich zu sein und sagen, du, ich sehe es so, ich kann so. Manchmal ist es noch einfacher, oder? Wenn ich jetzt das Bein gebrochen habe, sage ich, ich kann nicht. Aber mental ist das noch ganz, das sieht man von außen fast nicht. Und dort sagen, hey, ich kann nicht, ich sage, aber dann in die Augen und sagen, ich will so nicht, weil mich das zu fest überfordert, das kostet Mut. Und dann sagen, hey, lass uns das Experiment eingehen und einfach mal ein weißes Papier führen und schauen, was gibt's für Möglichkeiten, was gibt's für Lösungen. Wenn du das zu lange nicht machst, dann gibt's einen Bruch, dann gibt's einen Unfall, also dann ist es katastrophal für eine Firma. Aber wenn das genug früh kannst einleiten, ich sage jetzt mal, es ist immer eine Frage, wenn ist es genug früh, wenn ist es zu spät, aber wenn das kannst einleiten, dann hast du Möglichkeit für einen Prozess und, das ist, ja, das war herausfordernd gewesen, aber im Endeffekt auch schön zu sehen, wie effektiv auch Leute dann wollen, den Stab wieder nehmen und mit einsteigen. Und die Kraft von der Ergänzung ist die schöne Kraft, als oben leitest und brillieren.
Ich muss jetzt gleich noch mal fragen,
ja,
wie nahe bist du gewesen, zum komplett kapitulieren, dass dich komplett zusammenlegt? Das ist auch eine schwierige Frage.
Ich meine, durch das, ich in diesem Business arbeite, erkenne ich die Symptome. Ich bin immer wieder über Grenzen aus, habe mir aber dann auch immer wieder Zeit genommen. Es war so ein Spiel mit den Grenzen. Manchmal hätte ich mir sogar gewünscht, es hätte mich mal voll, weißt du, wenn du das einfach am Morgen nicht mehr aufstehen kannst, dann hast du wie ein Alibi. Dann redet plötzlich der Körper für dich. Das ist aber nie passiert. Also habe ich wie müssen selber hinstehen und sagen, hey, das will ich und das will ich nicht. Ich weiss, die Folgen wären schlimmer gewesen und ich wünsche das niemandem. Aber manchmal wäre es einfacher, weil dann können wir es wie schön abgeben und sagen, ja, der Körper. Aber soweit ist es nicht gekommen, aber ich bin auch froh darüber.
Was sind Symptome, wo man sich selber wie schauen kann? Geht es mir noch gut?
Ja.
An was erkennt man, dass es jemandem nicht gut geht?
Also in der Regel fängt es an, wenn man länger nicht mehr schläft. Also das sind die ersten Indikatoren. Ich schlafe nicht mehr gut, ich trülle in der Nacht. Die ein besseres Körpergefühl haben, die spüren Symptome, also Schmerzsymptome, vielleicht Brust, Bauch, Beschwerden. Andere, die weniger ein Körpergespür haben, ist es vielleicht dann mehr eine Verspannung, Kopfweh, aber man weiss gar nicht genau, wo das herkommt. Also der Körper redet seine Sprache und es gibt die, die das alles wegblendet. Und wenn man das einfach wegblendet, das weiss ich nicht genau, wie das funktioniert, wie ich sehr ein gespüriger Mensch bin. Aber wenn ich das komplett überdecke und vergrabe, dann gibt es den Moment, wo der Körper einen Shutdown macht. Und dann ist schon ziemlich viel Geschirr verbrochen. Also es gibt effektiv genug Leute, die grind ab und säckeln und sagen, okay, ich tue die Symptome wegdrücken. Da kommen noch Glaubenssätze dazu. Man gibt nicht auf. Wenn man A sagt, dann auch B.
Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Genau, all das Zeug kommt dort dazu.
Jetzt lass nicht immer den Weich raus. So.
Genau, und man schafft das. Und dann kann es, wenn man das zu lange durchzieht, dann kann das kommen.
Setzt sich da jeder einmal ein bisschen selber überprüfen? Oder soll man auch gewisse Hunde, die ruben, am Schlafen lassen?
Ich meine, grundsätzlich, durch das wir in einer Stressgesellschaft drin sind, ist es wichtig, dass man hinschaut und sagt, okay, wo sind meine Grenzen? Wir reden ja nicht gerne über Grenzen. Wir reden gerne über grosse Träume. Wir reden gerne über, was alles möglich ist. Wir reden gerne über Erweiterung, über Zunahme. Wir reden nicht gerne über Grenzen. Aber ich glaube, Grenzen sind ein gesundes Thema. Auch können eingestehen, jetzt rein aus der christlichen Perspektive liebe ich das Bild, das Gott den Adam geschaffen hat, nach seinem Ebenbild und aus Erde. Es sind zwei Wahrheiten. Zum einen, ist etwas Göttliches in uns, wir können etwas Grosses bewegen. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Begrenzung, einen Körper, Erde, Grenzen. Und das zu respektieren, ich glaube, es gibt die einen, die gehen auf dieser Seite, ja, nothing is impossible, oder wie heisst das schön, genau.
The sky is not the limit.
Ja, richtig, genau, go big or go home. und ich sicher eher auf dieser Seite die hei. Da gibt's die anderen, die sagen, ich bin auch nur aus Erde, traue mir gar nichts zu. Und du kommst auch nicht in die Bewegung. Und ich glaube, es ist schon ein Lebensgeheimnis, beides können in die Hand nehmen und sagen, okay, ich habe ein gewisses Potenzial und ich habe gewisse Grenzen.
Aber das ist wahrscheinlich auch wichtig als Coach, um deinem Vis-à-vis, deinem Gegenüber, dann auch den richtigen Ratschlag angedeihen lassen. Also wenn du so merkst, das ist jetzt einer der dort oben schwebt, dort im Sky oben den Limit sucht,
ja.
Den musst du runterziehen in eine realistische Ebene. Und der andere, der am Boden rumkreucht, eben in der Erde rumkreucht und sagt, ja. Ich kann nichts, ich bin nichts. wie schwierig ist das, um deine Kundschaft als Coach zu durchschauen?
Nicht so schwierig. Durch das ich 20 Jahre lang Menschenkenntnis mir angeeignet habe.
Wer bin ich?
Das besprechen wir nach der Sendung.
Gratis-Coaching.
Das besprechen wir nach der Sendung. Aber grundsätzlich bin ich nicht jemand, der einen Ratschlag gibt, weil ich meine, es bringt nichts. Aber im Sinne von Fragen stellen, Selbsterkenntnis, was ist mein Typ, was sind meine Fähigkeiten und dann zu schauen, okay, was sind die Anforderungen, passt das zusammen? Sprich, Sortierbox, ich liebe das Bild als Kleinkind. Stern in Stern drücken, Viereck im Viereck. Ja. Jedes Kind merkt es nach dem dritten Mal, wenn das Viereck nicht in Kreise geht, ist logisch, passt nicht. Aber wir als Erwachsene, weißt du, wie oft drücken wir, haben wir das Gefühl, okay, ich bin ein Stern, aber eigentlich bin ich ein Viereck und ich bringe den Viereck einfach nicht in das Sternenbild rein und dann hole ich die Pfeile, fühle ich, hole den Hammer für ich. Und dann bin ich in der totalen Überforderung drin und mein Ziel ist jetzt nicht zu sagen, du, Martin, dein Bild passt überhaupt nicht in deine Rahmenbedingungen rein, sondern vielmehr hinführen und sagen, okay, wer bist du? Was kannst du? Und gleichzeitig, was für Bedingungen sind im Äußeren? Passt das zusammen? Das Innere kann ich nur bedingt verändern und fürs Äußere kann ich Entscheidungen treffen, kann ich Verantwortung übernehmen.
Du bist selber Coach, bist aber gestürkelt.
Ja.
Wie fest hat das weh da?
Ja, gegen aussen macht man sich schon Gedanken. Ja, eigentlich sollte schon der Profi sein. Und auf der anderen Seite, hey, wenn wir zusammen auf die Kutsche sitzen, dann sind wir gleichwertig. Ich bin nicht besser als du. Ich habe mein Leben, du hast dein Leben. Ich habe einfach gelernt, ein paar Fragen zu stellen, die dir helfen, hinzuschauen. Und ich brauche genauso Menschen, die mir Fragen stellen und mir helfen, hinzuschauen. Und nur weil ich gelernt habe, jemanden zu begleiten, heisst das noch lange, dass ich das Leben komplett im Griff habe. Ich brauche genauso Freunde, Mentoren, Coaches an meiner Seite. Ich brauche eine starke Ehefrau, die habe ich zum Glück, wie ich selber das Leben nicht begriffen habe. ich versuche, Sachen zu verstehen und ich versuche, Menschen können mit Fragen einen Spiegel hinzuheben, dass sie sich besser verstehen. Aber wie wir eingangs gesagt haben, auch wenn ich ohne Freunde unterwegs bin, alleine bin, hilft mir das Coaching überhaupt nicht.
Wie ist es denn mit der Glaubwürdigkeit? Also weißt du, jetzt, wenn deine Kundschaft sagt, ja, eigentlich wollte ich von Marcel, gute Frage, ich wollte, dass er mir so ein einen Weg auf dem Gutschenbock oben zeigt, aber er ist ja selber auch, hat den Schuh voll rausgezogen. Wie ist es mit der Glaubwürdigkeit?
Ich glaube, ich wäre nicht glaubwürdig, wenn ich es einfach durchziehen würde. Und ich es mir selber reinboxen, das muss ich jetzt schaffen. Ich glaube, glaubwürdig ist es, wenn ich auch kann zugeben kann und sagen, hey, ich habe etwas versucht und das hat mir Energie gekostet, aber ich kann auch, das hat auch seine Berechtigung gehabt, sagen 4 Jahre lang. Im letzten Jahr habe ich gemerkt, es braucht eine Veränderung, ich laufe über meinem Limit. Ich habe das versucht anzugehen und wir haben Lösungen gefunden. Insofern glaube ich, ist es glaubwürdiger zu sagen, hey, da bin ich über Grenzen ausgegangen, ich habe korrigiert, als wenn ich das versuche zu vertuschen. Ich glaube, am Ende gewinnt Authentizität.
Wir haben vorher über Potenzial und Grenzen geredet.
Ja.
Jetzt kommt schon wieder eine Coaching-Frage für mein Leben. Wie erkenne ich meine Potenzialer? Wie erkenne ich mein Potenzial und sehe ich meine Grenzen?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann anzugehen. Also zum einen arbeite ich gerne mit einem Persönlichkeitsprofil. Das zeigt uns schon mal eine Grundrichtung ab von einer Person. Noch schneller und einfacher geht es, wenn wir jetzt wieder zusammen in deine Biografie hineingehen und schauen, haben wir 3. Ich arbeite gerne mit 3 Wiederholungen. Wir können hinschauen, wo hast du 3 Wiederholungen gehabt, wo du am Limit gewesen bist. Und wo hast du 3 Wiederholungen gehabt in den letzten 20 Jahren, wo du im Flow gelaufen bist. Und allein im Reflektieren von dort werden wir sehen, was für Motivatoren sind gewesen, was für Rahmenbedingungen sind gewesen, was für Konstellation von Personen, von Team, von Ergänzung ist gewesen. Und da sehen wir schon relativ klar, was ist fördernd, was ist hindernd. Oder was ist erbauend, was ist kräfteraubend.
Ich könnte ja dein Buch lesen. Ich, du und andere Komplikationen. Was geht es in dem Buch genau?
Ja, sich selber und andere verstehst. Den Untertitel habe ich mit meinem Schwager, Freund Jens, zusammenschreiben. Weil wir sind grundsätzlich sehr gegensätzlich im Sinn von der Typologie. Und das wiederum hat eine unglaubliche Kraft für Ergänzung. Also zum einen, mich selber verstehen hilft, okay, ich habe eine Schlagseite. Ja, ich bin ein gewisser Typ. Ich bin sehr freiheitsliebend. Das heisst, ich habe gerne Neues, ich habe gerne Abwechslung, ich habe gerne Selbstständigkeit, ich habe gerne auch Fun. Mein Gegenpol wäre der Ordnungsliebend, der strukturiert, analytisch, genau, durchgeplant, auch ein Stück weit kontrollierbar, überschaubar hat. Wenn ich zu lange muss so leben, dann gehe ich zu Grund. Weil ich das vom Typ einfach nicht schaffe. Und wenn ich das an mein Gegenüber stelle oder ihn dazu bewege, ja auch jetzt so spontan und frei ist das falsche Wort, aber im Sinn von spontan und schnell und dann überfordere ich mein Gegenüber. Und so, das ist jetzt, sagen wir mal, sehr polarisiert jetzt so ausgesprochen, aber in diesem Buch gehen wir sehr tief drin rein, was für Persönlichkeitsmuster habe ich, was für Stressmuster habe ich, was für Konfliktmuster habe ich, wie gehe ich im System um. Aber zu wissen, wer bin ich, hilft. Und auch zu verstehen, du bist anders, hilft auch.
Was ist, wenn man sich selber probiert zu verstehen und nachher merkt, dass man eigentlich gar kein Lässiger ist.
Im Sinne von, ich lerne mich kennen, und merke, ich bin eigentlich...
Nein, also, weißt du, jetzt mal ganz umgekehrt. Ja. Ich habe schon einen Haufen so Gespräche gehabt oder auch Fernsehsendungen, Castingsendungen gesehen, wo irgendein Juror gesagt hat, ach, du bist super, bleib, wie du bist.
Ja.
Und vielleicht ist das gar nicht ein Lässiger und vielleicht wäre sein Weg gar nicht der, um so bleiben, wie er ist, weil er eben ein Blöden ist.
Ja, genau. Wobei, ich glaube... Jeder von uns hat ein Stück weit so ein Ideal, das man anstrebt. Und das Ideal ist mehr das Bild, wie wir das Gefühl haben, dass wir sollten sein, dass wir von außen respektiert, angenommen, geliebt sind. Dem Ideal nachrennen kostet unglaublich viel Kraft. Und dort mal einzugestehen, so wie ich bin, ist gut. Wenn ich in die Akzeptanz hineinkomme, dann kommt auch eine gewisse Gelassenheit. Wenn ich aber in dem Vergleich bin, ich müsste aber anders sein oder mein Bruder ist besser angekommen, also muss ich so sein wie er, dann bin ich das ganze Leben lang in einer Spannung drin und habe ich das Gefühl, so wie ich selber bin, ist nicht richtig, ist nicht gut. dort hilft es nur, in der Akzeptanz hineinzukommen, zu merken, so wie ich bin, ist mein Potenzial, das ich habe.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf deine schwierige Zeit. Ich weiss, mein Mann redet nicht gerne über die Zeit, wo man am Abend dann ein Küsschen brüllt oder ein bisschen schimpft und flucht. Gleich, was hat dir geholfen in dieser Zeit?
Zwei Sachen. Meine Frau, unglaublich wichtig gewesen. Wie viele Gespräche habe ich mit ihr geführt? Wie viele Tränen habe ich vergossen mit ihr? Und das andere ist das Gebet. Einfach können in den Wald raus, stehen bleiben, einfach mal ziehen. Und dann auch in den Wald rausbrüllen, mit Gott reden, auch ein Stück meinen Glauben zu korrigieren. Ich bin nur wertvoll, wenn ich leiste.
Ist das ein Glaubenssatz gewesen von dir?
Hey, das schwingt immer wieder mit. Ich bin schon lange dort dran an dem. Aber ja, ein Stück weit schon. Gerade als Freiheitsliebender hat man gerne Bühne, man ist gerne gesehen, man hat gerne Applaus. So. Und dort zu merken, okay, ist nicht nur gesund. Wirklich nicht nur gesund. Zu fest nach dem Leben, wie einem andere bewertet, wie man ankommt. Das kostet so viel Energie und es macht einen abhängig. Und auch sein eigenes Bild zu korrigieren, zu sagen, Gott, am Schluss zählt nur, glaube ich, dass ich geliebt bin. Und zwar vom Vater im Himmel. Und wenn ich den glaube, es ist ja nicht die Frage, ob das stimmt oder nicht. Es stimmt. Die Frage ist, ob ich es glaube. Und wenn ich den Glauben habe, dann kann ich in die Ruhe reinkommen, in die Stille reinkommen und sagen, ich muss gar nichts tun. Ich renne nicht, damit ich bin, damit ich überkomme, sondern ich bin. Und aus dem heraus darf ich, aber ich muss nicht.
Wie fest spielt dein Glaube in dein Coaching ein?
Grundsätzlich bin ich ein gläubiger Mensch. Also das heisst, meine Wurzeln sind im Glauben verankert, im christlichen Glauben. Heisst aber nicht, dass ich missionarisch tätig bin im Coaching. Grundsätzlich geht es sowieso im Coaching darum, was glaube ich eigentlich, also jetzt im übertragenen Sinn, was habe ich für Antrieb, was habe ich für Muster, was will ich erreichen und so weiter. Aber insofern bin ich sage es mal gerne, wie ein christlicher Zimmermann. Der tut auch nicht die Balken anders zusammenschrauben wie der andere. Aber ich habe ein Stück weit natürlich ein gläubiges Menschenbild dahinter. Ein ermutigendes, ein wertschätzendes. Und das dem Gegenüber natürlich zu gut kommt, ob er jetzt Christ ist oder nicht.
Du hast gesagt, du bist in den dunklen Zeiten, bist du im Wald gebeten. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das Gebet ab? Hörst du etwas? Spürst du etwas?
Manchmal höre ich definitiv etwas. Ja, gerade vor 2 Wochen im Wald gegangen. Also ich gehe eigentlich jeden Tag. Aber nicht nur, wenn es dunkel ist, auch wenn es hell ist. Also, im übertreibenden Sinn. Aber im Sinn von, ich habe wieder irgendein Thema verbissen und auch gespürt, wie in mir eine Stimme hat, hey, entspann dich. Das Gespräch, das braucht manchmal ist das Gebet eine einseitige Geschichte. Und manchmal ist es wirklich ein Dialog. Und vielfach ist es einfach auch ein Glauben, eine Wahrheit auch anzunehmen, dass ich eben jetzt nicht einfach ins Nichts rausrede.
Du schreibst jetzt gerade noch ein neues Buch. Oh, yes. Was geht es in dem neuen Buch?
Hey, da geht es darum, zwischen Ruf und Berufung. Eben mein Thema Potenzial, Berufung, Machen. Aber ich glaube, wenn wir nicht zugerüstet werden oder nicht bewährt werden, dann kann das Berufen gefährliche Geschichte werden. Ich habe zu viele Männer, Frauen gesehen, die durch Potenzial leben, an Erfolg, an Reichtum, an Ansehen gekommen sind und fest auf die Fresse gefallen sind oder andere Menschen wegen ihnen auf die Fresse, wenn ich so darf reden, auf die Fresse gefallen sind. Und ich glaube, im christlichen Kontext, dass Gott uns will zubereiten, dass unsere Berufung am Endeffekt für uns und für die anderen Freude ist, dass es nicht ein Missbrauch ist für mein eigenes Ego, sondern am Endeffekt ist es ein Dienst, und nicht ein Dienst, der mich lehrt, sondern ein Dienst, der beide Seiten eine Fülle hat. Ich will herausarbeiten, was es heisst, in eine Berufung zu kommen, wie das so ein grosses Wort. Oder ich würde es mal anders sagen, rein bildlich gesprochen, all die grossen, guten Hollywood-Filme, guten Geschichten reden von einer Heldenreise. Und ich glaube, das ist schlussendlich genau eine Geschichte auch von der Bibel. Wir werden gerufen in eine grosse Aufgabe, wo man grundsätzlich zu gross ist. Und es ist nicht einfach, ich bin von heute auf morgen bin ich in dieser Position oder in dieser Aufgabe oder in dieser Vollmacht. Ich werde die eine oder andere Schlacht müssen kämpfen. Ich werde die eine oder andere Wunde haben und das habe ich selber erlebt. Ich glaube erst, dass wir Menschen auch oft Durchwunden, die Durchkämpfe in einen echten Glauben, in ein echtes Vertrauen, in eine echte Abhängigkeit, nicht in eine schwache Abhängigkeit, sondern in eine starke Abhängigkeit hineinkommen, wo wir uns auch dem Gott ganz ausliefern.
Ganz konkret, Was sind die Punkte, die du in diesem Buch herausarbeiten willst?
Bei dieser Zwischenreise kämpfen wir ein Stück weit bildlich gesprochen gegen 5 Riesen. Und die haben wir eingangs schon angetönt. Das ist der Reis vom Lärm. Der führt zum Reis von der Geschwindigkeit, der führt zum Reis von der Ablenkung und führt zum Reis von der Einsamkeit. Und der eine Reis, der über allem steht, ist der Reis von der Angst. Der ist unglaublich hoch im Moment. Oder gross. Die zu bekämpfen ist nicht ganz einfach, ist schmerzhaft, kostet etwas. Aber dann kommen wir auch zu Stille, zu Rhythmus, zu Fokus, zu echter Gemeinschaft und in eine Liebe oder in einen Glauben, wo Liebe erweckt. So, war das ganz kurz zusammengefasst, so kurz, dass es geht.
Ich frage mich immer, wie schreibt man ein Buch? Also ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, ich will jetzt ein Buch schreiben über das oder dieses. Ja. Wie macht man denn das?
Hey, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe jetzt 5 Bücher geschrieben und ich will sagen, ich bin kein Autor. Also mir ist nicht in die Wiege, das ist jetzt nicht mein grösstes Potenzial, das ich kann, zum hinhocken und einen Roman zu schreiben. Das könnte ich nicht. Was mich begeistert, ist eine Thematik, dieser Thematik auf den Grund zu gehen. Sie verpacken mit Wissen und Lebensgeschichten und eigenen Erfahrungen. Dann schreibst du mal einen roten Faden und dann fängst du an, das in einen Text einzubringen. Und dann brauche ich einen Profi, der meinen Text auch noch so umschreibt, dass man es auch gerne liest.
Auch da wieder, woher der Wunsch, um den Leuten etwas nachhaltig gut zu tun. Also eben, im Coaching haben wir schon angesprochen, aber da hast du jetzt eine breitere Masse, wo du quasi dann deine Weisheiten, deine Ziele und Wünsche für andere in Buchform rausknallst.
Vielleicht auch ein Stück, wo zu dem Berufungsweg gehört, dass ich mich grundsätzlich gerne begeistere und ich liebe es, Neuland zu betreten. Das heisst, ich gehe gern Schritt, wo andere nicht gegangen sind und nehme gern mit dorthin. Und das Buch ist eigentlich etwas Ähnliches. Ich beschritte mal ein Neuland und gebe nachher etwas zur Verfügung, dass der eine oder andere sich vielleicht ermutigt, angesprochen fühlt und dann auch Schritt in die Richtung kann gehen, wenn es ihm hilft. Ein anderer darf es wieder in die Ecke rühren, das ist auch ganz okay.
Wie muss ich mir so einen Schreibprozess ganz konkret vorstellen? Also wenn du jetzt ein Kapitel schreibst, wo du eigentlich wirklich Notes to myself, also quasi, wenn du dir etwas sagst, ist dann auch noch genug Zeit zum Reflektieren, allenfalls irgendwelche Gedanken, Ideen, Weisheiten drin jetzt fliessen lassen, die dir ja dann auch wieder wehtun könnten, weil wenn du das würdest ernst nehmen, müsstest du ja vielleicht das oder dieses ändern. Dann komplizierte nein, Frage, aber du weißt, was ich meine.
Dann würde ich sagen, dann müsstest du früher dran schreiben.
oder tust du den Zeitpunkt von der Veröffentlichung vom Buch noch ein Jahr hinterher setzen?
Nein, du schreibst zu früh über ein Thema, das du noch nicht erlebt hast.
Also du hast alle Weisheiten, die du aufschreibst in diesem Buch, die Ende der Weisheit?
Nein, die Ende der Weisheit nicht. Absolut nicht. Ah, ich glaube, für das brauchen wir 3 Leben dazu. Es ist ja ein Prozess. Und gleichzeitig aber wäre es geheuchelt, ich würde über etwas schreiben, wo ich selber mich noch nicht angetastet habe, nicht selber durchlebt habe, nicht gekämpft, wo ich selber gekämpft habe. Ich werde nicht überall siegreich sein. Ich werde immer wieder gegen gewisse Riesen kämpfen, zum Beispiel gegen den Reis der Geschwindigkeit. Das wird wahrscheinlich ein Lebensthema bleiben. Aber es ist nicht einfach das Kopfwissen. Wenn es einfach Kopfwissen ist, dann gibt es genug Literatur über Kopfwissen.
Wenn du jetzt heute einem Marcel von 5 Jahren etwas könntest sagen, bevor die ganze Übernahme von Coaching Plus, das Übernehmen finanziell, verantwortungsmässig, was würdest du dir sagen, heute weg 5 Jahre? Mach's nicht oder mach's anders?
Das ist eine mega schwierige Frage. Da sie rein hypothetisch ist, bin ich froh, kann ich es nicht. Weil ich würde mir sagen, lass die Finger. Aber dann hätte ich ganz, ganz, ganz vieles verpasst. Ich meine, grundsätzlich würde ich im Rückblick sagen, sehr wertvolle Zeit, sehr verändernde Zeit, sehr lehrreiche Zeit und brutal harte Zeit. Ich sage jetzt mal, der Beckenrandschwimmer in mir, der Warmdusch würde sagen, lass es. Das Leben könnte einfacher sein. Hätte ich aber dem Rat gefolgt,
hätte viele wichtige Prozesse verpasst. Von dem her bin ich froh, kann ich nicht zu mir zurückgehen und mir das sagen. Weil ich glaube, ich hätte mir einen falschen Ratschlag gegeben.
Wie wichtig ist, dass man sich mit der Vergangenheit versöhnt? Also weißt, ich sehe einen Haufen Leute, die dann sagen, dort bin ich überfordert und dann bin ich gestürchelt und so in dieser Opferrolle bleiben. Ja. Wie wichtig ist, dass man sich versöhnt mit seiner Geschichte?
Ich finde Versöhnen ein schwieriges Wort. Es gibt gewisse Sachen, die man erlebt, die sehr schmerzhaft sind. Also, wenn ich denke, wenn jemand missbraucht worden ist oder einen Angehörigen verliert. Im Endeffekt ist das stärkere Wort Vergebung. Ich glaube, wenn wir Menschen oder sich selber auch vergeben für Sachen, die nicht gut gelaufen sind, können wir auch die schwierigen Sachen loslassen. Versöhnung passiert nicht in jedem Fall, gerade wenn man Konflikt hat. Es kann sein, dass es keine Versöhnung gibt. Aber ja, ich kann mich mit der Situation versöhnen. Und ich glaube, mit der Situation kann ich mich versöhnen, wenn ich den Weg von der Vergebung gehe. Und das ist interessant. Das Wort Vergebung hat etwas christlich angehauchtes, ist aber gerade in einem Coaching-Prozess ein enorm wichtiges Wort. Wie oft erlebe ich, dass Menschen mir sagen, ich kann nicht und will nicht loslassen, was war, und tragen den scheiß Rucksack mit sich um. Aber Vergebung ist aktiver. Versöhnung heisst, ich sage quasi, es ist gut gewesen, oder ich sehe den Gewinn daraus. Ich weiss nicht mehr, immer könnte den Gewinn daraus sehen. Aber Vergebung ist, ich lasse los. Ja, ich lasse auch wieder los und orientiere mich gegen Führen.
Dir ist ja der christliche Glaube sehr wichtig. Wenn man so durch Wüstenzeiten durchgeht, du sagst Zwischenzeiten, wo man geläutert wird, wo man neue Sachen muss lernen, wenn man es positiv sieht. Ja. Hast du in dieser Zeit nicht einmal mit Gott geschumpfen und gesagt, hallo? Also jetzt, du bist ja mit mir unterwegs, ich gehe regelmässig in den Wald, rede mit dir.
Ja.
Also Kollege, jetzt hättest du ja den bitteren Kelch können an mir vorbeigehen lassen.
Yep. Sehr viel. Weil ich einfach den Durchblick nicht habe. Ich immer wieder Zweifel, Ängste, da wären wir wieder beim grossen Reis Angst. Aber das ist ja das Schöne, die Bibel erwartet ja nicht, ich sage jetzt mal, so einen schwachen, ein harmonische, wir haben es alle gut und singen ein bisschen miteinander Lieder, glaube, sondern wenn wir Psalmen anschauen, wie viel ist Klage und gleichzeitig dann aber auch wieder Zuspruch, hey Gott, ich vertraue dir trotzdem. Ich verstehe es nicht. Also da auch zu ringen, ich meine, das gehört zu einer guten Beziehung, gehört das dazu. Miteinander zu kämpfen, miteinander zu ringen, miteinander zu streiten, um dann auch wieder können versöhnt zu werden oder können, überrascht zu werden. Am Ende überrascht zu werden und zu merken, hey, und Gott hat es doch gut gemeint. Und er führt trotzdem ans Ziel.
Jetzt ist ja jeder Mensch einzigartig, hat einen eigenen Charakter. Ich muss jetzt nochmal ganz eine tiefe Frage stellen. Kann man den Charakter anpassen? Kann man sich verändern? Oder bin ich quasi mit dem, wie ich bin, in mir rein und ich muss mich mit mir arrangieren. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, ich weiss,
dass, wenn man sagt, hey, mach doch das ein bisschen so oder so. Bei gewissen Sachen ist es einfach meine Persönlichkeit, mein Charakter.
Ja.
Wo kann man da auch Fortschritt? Dann heisst es dann immer wieder, der lernt nichts, der macht keinen Fortschritt.
Ich würde es auseinandernehmen. Wenn man von Persönlichkeitsveränderung redet, heisst das nicht, dass ich in meiner Grundstruktur verändere. Also wenn wir zurückkommen, ich sage jetzt mal, wenn ich sehr ordnungsliebend bin, wird ich nicht mir beugen und brechen, spontan, kreativ, freiheitsliebend. Das ist gar nicht das Ziel. Den gibt's ja schon, den anderen Typ. Ich muss gar nicht anders werden. Was Veränderung vom Charakter anbelangt, ist vielmehr, dass ich mit meinen ungereiften Aspekten, die ich über das Ziel ausschiesse, also wenn ich es allen muss recht machen, wenn ich es perfekt machen, wenn ich es immer selber muss machen, wenn ich immer muss dafür einen Applaus bekommen. Das heisst, Veränderung findet dort statt, nicht, dass ich meine Grundstruktur ändere, sondern dass ich die Spitze breche, dass ich die ungereiften, die Stressoren, die unbewussten Muster, die eben viel zu viel Energie kosten, dass ich mit denen besser umgehen kann. Also wenn ich gelassener werde, eine beziehungsliebende Person, die aus der Harmoniesucht zu allem und allen Ja sagt und allen hilft, ist die Veränderung nicht, dass die Person eigenständig wird und nur noch für sich schaut. Wird sie nie schaffen. Aber mal Leil sagen, auf sich selber können Acht geben, eigene Bedürfnisse wahrnehmen, nicht nur die von den anderen, das ist Entwicklung. Und die Grundstruktur bleibt genau gleich.
Du hast vorher gesagt, du bist ein Macher, du bist ein Anreisser, du bist ein Visionär. Könnte es möglich sein, dass wir uns in 5 oder 10 Jahren wieder sehen und du hast wieder etwas angerissen und hast doch wieder den Rucksack zu fest gefüllt? Oder hast du jetzt da bei der letzten Zwischenzeit, bei diesem Sabbatical jetzt, nachhaltig etwas für dich persönlich gelernt?
Ich hoffe es. Also ich werde, das ist von meinem Typ her so, ich werde anpacken, ich werde Ideen haben, automatisch, wenn ich zurückkomme, gerade wieder Ideen, das ja. Und wenn man von Veränderung redet, dann werde ich nicht anders werden können. Das ist ein Teil von mir. Aber wenn der Antrieb nicht mehr ist, ich muss damit andere mich, kann ich auch gelassen damit umgehen und sagen, hey, es muss jetzt nicht das Grösste sein und es muss nicht auf der ganzen Welt bekannt werden. Also ich erhoffe mir schon und ich glaube auch, dass ich es entspannt, du merkst, ich zögere ein bisschen, aber dass ich entspannter kann dran
gehen.
Never
say never.
Genau. Also ich hoffe es, dass ich kann entspannter dran gehen kann. Ja, aber ich werde ein Macher bleiben. Und ich werde wahrscheinlich das Leben lang auch mit dem herausgefordert sein, dass ich nicht zu viel mehr aufhalse und genug frühe Grenzen sehe.
Ziel und Wünsche für die Zukunft?
Ich bin gerade zu Miss im Sabbatical. Ich habe mir gesagt, ich fange jetzt erst an, wieder mich gegen Führer orientieren. Ich kann dir gar noch nicht sagen.
Aber dann wünschen wir dir alles Gute bei dem, wo kommt. Merci Marcel und
danke,
alles Gute.
Danke Martin, merci vielmal.
Und auch euch, merci fürs Hören von diesem Podcast. Mit dem Marcel habe ich auch noch ein Fenster zum Sonntagtag gemacht. Den Link zu der Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann unbedingt an einen Kollegen oder andere Kollegin weitergeben. Und auch merci euch fürs Hören von diesem Podcast. Mit dem Marcel habe ich auch ein Fenster zum Sonntagtag gemacht. Den Link zu der Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann an einen Kollegen oder an eine Kollegin weitergeben, die vielleicht auch gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch läuft oder sich mit Potenzial und Grenzen beschäftigt. In den Shownotes auch der Link zu vielen anderen Podcasts, die ERF Media produziert. Spannende Lebensgeschichten, theologische Diskussionen oder auch das Wochenmagazin Relevant, wo das Weltgeschehen thematisiert. Mit eurer Spende unterstützt ihr ERF Media, dass wir all die Sachen auch finanzieren können. Den Spendelink ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt liken, abonnieren und sich aufs nächste Fenstergespräch freuen. Alles Gute und bis bald.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.